Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Seit Jahren zieht der Starkoch Joel Kratz Gastronomen über den Tisch. Von Dutzenden Restaurants soll der 37-Jährige Anzahlungen kassiert haben, ohne dann für sie jeden Kochlöffel zu schwingen. Das Geld, das sehen die Wirte nie mehr. Betrugsdelikte wie das häufen sich in der Schweiz, vor allem im Internet.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Wieso haben Betrüger wie der Joel Kratz keine Skrupel? Ist kriminelle Energie angeboren oder anerzogen? Welche Maschen gibt es? Und wie unterscheiden sich Cyberbetrüger von Bankräubern? Mein Name ist Sina Albisetti und herausfindet, wenn ich das im Gespräch mit dem Soziologen Dirk Beyer. Er leitet das Institut für Kriminalprävention an der ZHW. Herzlich willkommen im Durchblick, Herr Beyer.
Schönen guten Tag, Frau Albisetti.
Der TV-Koch Joel Kratz zockt seit 7 Jahren immer wieder Leute ab. Wieso macht er das? Was geht in so einem Kopf vor?
Ich denke, er hat einerseits einen gewissen finanziellen Druck. Er hat Schulden. Und bei dem Weg hat er festgestellt, dass er funktioniert. Dass er über den Weg auch schon das ein oder andere Mal erfolgreich gewesen ist. Und das verstärkt natürlich dann auch wieder so ein Verhalten. Und er lässt sich dann auch nicht ganz so schnell davon abbringen. Er hat ja auch schon mal eine Verurteilung erlebt. Er lässt sich deshalb nicht so leicht davon abbringen, weil es anscheinend auch recht einfach ist. Und immer wieder Menschen darauf hereinfallen, weil doch noch nicht alle genug sensibilisiert sind. Das ist halt ein Punkt rund um den Betrug, dass man immer wieder auf geeignete Opfer stößt.
Er scheint dabei auch gar kein Gewissensbiss zu haben. Wie kann ein Betrüger, eine Betrügerin so ruhig schlafen?
Ja, für viele Menschen ist das völlig unverständlich. Das ist aber ein Prozess, den wir in der Kriminologie bei ganz vielen Täterinnen und Tätern feststellen. Das nennt sich Neutralisierungstechniken. Das heißt, die schaffen es sehr gut, andere verantwortlich zu machen, andere zu beschuldigen. Ich muss es machen, ich bin ja dazu gezwungen. Oder ich nehme ja Leuten weg, die eh genug haben. Und das führt dazu, dass man teilweise auch die schlimmsten Taten begehen kann, ohne wirklich ein schlechtes Gewissen zu haben. Das kommt aber bei den meisten durchaus zurück, wenn es dann beispielsweise eben mal eine Strafe gibt oder auch mal einen Gefängnisaufenthalt gibt. Dann ist die Zeit, um darüber zu reflektieren, und dann finden sehr viele Menschen wieder auf die richtige Spur.
Gibt es denn eigentlich so etwas wie kriminelle Energie?
Also in der kriminologischen Forschung ist das kein Begriff. Das ist so ein bisschen Alltag. Das bezeichnet dann Personen, die immer wieder mit Kriminalität in Erscheinung treten. Aber in der Forschung reden wir dann eher von bestimmten Personenmerkmalen, die durchaus mit Kriminalität in Beziehung stehen. Und eine so eine wichtige Personeneigenschaft ist die sogenannte Selbstkontrolle. Und die beinhaltet, ob Menschen eher impulsiv sind oder eher nicht impulsiv, ob sie vorhersehen können, was das alles anrichtet, was sie da tun, die auch einkalkulieren, dass es möglicherweise negative Konsequenzen gibt. Da sind Personen mit hoher Selbstkontrolle, die wissen, ich habe vielleicht jetzt kurzfristig was davon, aber langfristig schadet mir das und deswegen führe es nicht aus. Also so ein Merkmal beispielsweise. Oder ein anderes Merkmal ist Empathie. Menschen, die fähig sind, sich in andere hineinzuversetzen, die begehen in der Regel auch seltener Straftaten. Also von solchen Persönlichkeitsmerkmalen sprechen wir aber nicht von krimineller Energie.
Also können wir im Umkehrschluss sagen, der Joel Kratz ist unempathisch?
Er hat sicherlich auch ein Empathiedefizit. Oder er schafft es, das wirklich sehr schön beiseite zu schieben. Und bei solchen Personen ist natürlich immer schon die Frage, wie war seine Kindheit, wie war seine Jugend? Hat er möglicherweise auch im Elternhaus ein Stück weit Zurückweisung erlebt? Hat er möglicherweise Kälte erlebt? Also das Elternhaus ist extrem wichtig, wenn es darum geht, solche Merkmale zu sozialisieren. Und das wäre so eine erste Vermutung, dass er da schon wenig Empathie erfahren hat und deswegen auch Schwierigkeiten jetzt hat, sie zu äußern.
Ist denn das angeboren oder anerzogen? Weil das, was Sie jetzt genannt haben, ist ja eher anerzogen. Also Erfahrungen, die man gemacht hat in der Kindheit, in der Jugend etc. Hingegen Persönlichkeitsmerkmale wie Empathie sind angeboren. Also hat man Kriminalität, wenn man auf die Welt kommt, oder kommt die erst noch?
Also es ist tatsächlich ein Streit, Anlage versus Umwelt, den die Kriminologie, aber auch andere Wissenschaften seit vielen, vielen Jahren ausfechten und der nicht entschieden ist. Meist lautet dann ja, etwa die Hälfte ist angeboren, die andere Hälfte ist anerzogen. Das heißt, wir kommen mit bestimmten Anlagen zur Welt, aber es kommt dann schon immer noch drauf an, in was für eine Umwelt wir dann hineingeraten. Also wenn jemand mit eher unempathischen genetischen Anlagen in eine Familienumwelt kommt, wo ihm sehr viel Zuwendung, Liebe entgegengebracht wird, dann kommt das nicht zum Tragen, diese Anlage. Aber wenn dann eine Umwelt, die eher kalt zurückweisend ist, da wird das dann eher aktiviert und verstärkt. Und ich glaube, so müssen wir uns das vorstellen. Wir haben eine gewisse Prädisposition, mit der kommen wir auf die Welt. Aber es kommt immer noch sehr darauf an, wie unsere nahe Umwelt, welche Freunde wir haben, welche familiären Beziehungen haben, was wir in der Schule erleben. Das führt dann dazu, ob diese Anlagen wirklich zum Tragen kommen oder nicht.
Da kann man auch nicht pauschal sagen, welche Art von Menschen eher zu Betrugsdelikt neigen.
Aus meiner Sicht gibt es tatsächlich kein klares Profil von Betrugsdelikten. Wir sagen aber jetzt so schnell Betrugsdelikte, dahinter versteckt sich eine Bandbreite an Delikten. Also da gehört beispielsweise das Romance-Scam, also dass man in so eine Liebesbeziehung hineingezogen wird dazu. Da gehört aber auch dazu, dass man im Internet auf irgendeiner Plattform etwas bestellt, eine Ware bestellt und die dann nicht geliefert wird. Das sind völlig unterschiedliche Bereiche und deswegen gibt es kein klares Profil. Und ich würde schon behaupten, wenn viele von uns die Möglichkeit erhalten würden und die Kompetenzen hätten, würden wahrscheinlich jetzt viele versuchen, auch mal eine Betrügerei zu begehen, wie auch viele im Übrigen ja auch schon mal einen Ladendiebstahl versucht haben. Das gehört ja auch ein bisschen mit dazu, im Leben mal so eine Norm zu brechen. Und zurzeit ist es halt so, im Betrugsbereich wird es einfacher, durch das Internet insbesondere. Es gibt mehr Tatgelegenheiten und das führt im Übrigen auch dazu, dass der Betrug das einzige Delikt ist, was wirklich seit etwa 15 Jahren kontinuierlich steigt. Das hat sich vervierfacht in dieser Zeit und es gibt kein anderes Delikt. Die meisten gehen sogar zurück in der Schweiz, aber da kommt es zu einer Zunahme und es hat natürlich viel mit Internet, mit Digitalität zu tun und dass wir da auch viel unterwegs sind. Und das macht ein bisschen Sorgen und deswegen wichtig, wir sollten drüber reden, um die Leute zu sensibilisieren, was man vielleicht machen sollte, um sich zu schützen.
Kriminalstatistik von 2024 besagt eben, dass Cyberbetrugsfälle mehr als ein Drittel zugenommen haben. Wie erklären Sie sich das? Ist das auch das mit der Anonymisierung zu tun, wo man im Internet auch kann
das
haben?
Es ist wichtig, dass man bei solchen Zahlen immer ein klein wenig dahinter schaut. Hinter solchen starken Veränderungen zwischen zwei Jahren, die wir jetzt tatsächlich hatten, von 2023 auf 2024, das hat zum Teil mit einer Gesetzesänderung zu tun, weil der Identitätsmissbrauch als neuer Straftatbestand definiert wurde. Deswegen haben wir alleine 5.000 mehr Delikte, die nur diesem Straftatbestand zuzurechnen sind. Aber der Trend, eben wenn man nicht nur das letzte Jahr anguckt, sondern wenn man ein bisschen weiter in die Vergangenheit schaut, der Trend ist ansteigend. Das hat aber auch damit zu tun, dass es ein Delikt ist, das aus allen Teilen der Welt begangen werden kann. Also auch Täter aus China, aus Indien, aus Russland können diese Taten begehen. Und da gibt es zum Teil halt tatsächlich viele Menschen, die zum Teil gezwungen sind, aber zum Teil auch eine gewisse Freude daran haben, sich zu bereichern und diese Taten begehen. Und dem sind wir in der Schweiz ein Stück weit ausgesetzt.
Mhm. Sie haben vorher gesagt, Stichwort Romance-Scam. Es gibt aber auch Enkeltrick-Betrüger. Es gibt Betrüger wie der Starkoch, den wir vorher erwähnt haben. Welche unterschiedlichen Maschen gibt es denn in dieser Bandbreite?
Also in den letzten Jahren kann man mindestens 3-4 verschiedene Bereiche unterscheiden. Also etwas, was sehr erfolgreich gewesen ist, waren die sogenannten Schockanrufe. Sodass man meistens dann bei älteren Menschen sie angerufen hat, hat gesagt, oder jemand hat sich als Enkel ausgegeben, hat einen Unfall. Und dass man dadurch, durch diesen Schock, plötzlich eine Tür im Kopf von Menschen öffnet und die plötzlich zu Dingen bereit sind, die sie sonst gar nicht machen würden. Ein anderer Weg, der jetzt nicht mehr so häufig vorkommt, weil viele Menschen darüber wissen, war diese falsche Polizistmasche. Also dass Polizisten an der Haustür geklingelt haben mit der Uniform. Und da hat man das Prinzip der Autorität ausgenutzt. Also jemand, der eine hohe Achtung hat in der Gesellschaft, dem folgt man, wenn er etwas von einem möchte. Das wird getan. Aber wir haben auch die Maschen beispielsweise, dass im Darknet Kreditkarten Daten gekauft werden und dann auf diese Kreditkarten Waren bestellt wird, an eine andere Adresse geliefert wird und man bleibt dann auf den Kosten sitzen. Und die Ware hat man ja gar nicht bestellt, aber die Kosten hat man. Also das sind einfach nur mal drei Bereiche, wo bestimmte Prinzipien ausgenutzt werden können.
Wie unterscheidet sich dann jetzt beispielsweise ein Cyberbetrüger verglichen zu einem klassischen Bankräuber?
Ich glaube tatsächlich, wir haben so eine Art Verlagerung erlebt in den letzten 20 Jahren. Was früher der Bankräuber war, den gibt es so gut wie gar nicht mehr. Also wirklich so Bankraubtaten sind extrem rückläufig. Was wir immer mal wieder sehen, sind so Überfälle auf Kioske beispielsweise. Aber das ist absolut rückläufig und das verschiebt sich in Richtung Betrug. Es ist aber bei weitem nicht dieselbe Tätergruppe. Also ein Bankräuber kann ich einfach auf Cyberkrimineller umschulen, sondern da braucht es eine gewisse Kompetenz. Da braucht man eine gewisse Trittsicherheit, was Internet anbelangt. Und was wir auch klar sagen müssen, es sind häufig gar nicht Einzeltäter. Bankräuber sind häufig Einzeltäter gewesen bei so Cybercrime-Delikten. Da steckt in vielen Fällen organisierte Kriminalität dahinter. Das heißt, da gibt es richtig Callcenter, die im Ausland Personen anstellen, um möglichst viele Menschen anzurufen und wenn da mal jemand anbeißt, dann bei dem auch den Betrug zu begehen. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied geworden.
Also organisiert sind die aufgestellt, aber sind es dann mehr Männer oder mehr Frauen, die betrügen?
Also bei den Delikten, die aufgeklärt werden, Betrugsdelikte werden auch nicht so häufig aufgeklärt. Also gerade wenn die Täterschaft im Ausland sitzt, ist das echt schwierig für die Polizei. Von denen, die aufgeklärt werden, kann man schon noch sagen, haben ein Verhältnis 1:3 etwa, also drei männliche Täter, ein weiblicher Täter. Es ist schon noch eine Domäne von Männern. Aber wir haben natürlich andere Deliktsbereiche, wo die Männerdomäne noch viel ausgeprägter ist. Im Gewaltbereich haben wir ein Verhältnis von 1:10 beispielsweise. Aber es gibt tatsächlich auch Delikte, wo sich Männer und Frauen immer mehr annähern. Beim Ladendiebstahl beispielsweise sehen wir kaum noch Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Das war vor 15 Jahren auch anders.
Sie sprechen jetzt eben den Ladendiebstahl an, wo wahrscheinlich die meisten von uns als Kind mal am Kiosk etwas mitgelassen haben oder nicht. Wie viel kriminelle Energie steckt denn eigentlich in uns allen? Ich nenne es jetzt einfach mal nochmal kriminelle Energie.
Ich würde so die letzten 20 Jahre meines Arbeitens dann so zusammenfassen, dass jeder in Gelegenheiten kommen kann, wo er kriminell wird. Und das kann beispielsweise in der Jugend sein, wenn man mit Freundinnen und Freunden unterwegs ist, sich auch so ein bisschen zeigen möchte, Anerkennung haben möchte und dann klaut man beispielsweise mal was. Das bringt ja kurzzeitig Anerkennung und Respekt durch die Gleichaltrigen. Das kann aber auch später sein. Ich habe immer gesagt, ich wüsste beispielsweise nicht, wenn meiner Tochter irgendwas zustoßen würde, irgendein Verbrechen zustoßen würde, was ich mit dem Täter machen würde. Möglicherweise würde ich den verprügeln. Ich würde in eine Situation gebracht, in der ich nicht viel anderes Möglichkeiten sehe, als kriminell zu werden. Und ich bin wirklich überzeugt, dass das jeden Menschen treffen kann. Von daher, ja, wir sind alle, das schlummert in uns allen. Aber glücklicherweise den Schritt zum Tun gehen dann doch nicht so viele, weil wir aufeinander Acht geben, weil wir aufeinander kontrollieren, auch ein Stück weit. Genau, das ist aus meiner Sicht so die Zusammenfassung auf diese Frage.
Zum Schluss würde ich gerne noch den Bogen schliessen wieder zu den Betrugsfällen. Wer sind denn eigentlich die Opfer? Ist das vor allem die ältere Generation, die mit neuen Kommunikationsformen oder eben auch KI überfordert ist? Oder kann das jede und jeder treffen?
Also auch da gilt, es kann jeden treffen. Aber es gibt Personen, die in einer vulnerableren Situation, Vulnerabilität heißt, man ist empfänglicher in einer bestimmten Phase seines Lebens. Zum Beispiel, wenn man auf der Suche nach einer romantischen Beziehung ist, weil vielleicht gerade die eine in die Brüche gegangen ist und man auf der Suche ist und dann kann einen das treffen. Oder eben auch ältere Personen, die tatsächlich nicht über alles Bescheid wissen, über alle Maschen, die da zurzeit umgesetzt werden, die auch vielleicht nicht wissen, was KI mittlerweile, also künstliche Intelligenz, an Möglichkeiten der Stimmimitation, aber auch der Bildimitation bereithält. Aber ich würde jetzt nicht pauschal sagen, das sind nur die Alten. Das wäre falsch. Viele ältere Personen haben im Übrigen in der Vergangenheit schon dazu beigetragen, dass solche Betrüger überführt werden, weil sie rechtzeitig die Polizei informiert haben, weil sie also sensibilisiert sind. Jeder muss im Prinzip wissen, dass es solche Maschen gibt, muss darauf vorbereitet sein und das gilt für Junge wie für Alte.
Wie erkennt man dann kriminelle Energie am besten oder was kann man konkret gegen Betrüger, Catfishing etc. machen?
Also es gibt tatsächlich keine wie Checkliste, die man so im Geiste durcharbeiten kann und dann sagen, ja, wenn ABC gegeben ist, dann hatten wir es mit einem Betrüger zu tun. Ich würde immer jedem sagen, wenn einem der Bauch signalisiert, das stimmt nicht, das Angebot ist zu verlockend, das ist zu billig oder das geht jetzt zu schnell in dieser romantischen Beziehung und dann will jemand noch Geld in dieser romantischen Beziehung. Immer dann, wenn sich da was regt, würde ich empfehlen, darauf zu hören, das nicht zur Seite zu schieben, mit anderen Menschen darüber zu reden, die einem vielleicht helfen können, das einzuordnen. Und wenn man ganz ratlos ist, ist die Polizei immer ein guter Ansprechpartner. Die wissen um die verschiedenen Phänomene, die kennen möglicherweise auch schon bestimmte Vorgehensweisen oder Täterschaften. Da würde ich nicht mich scheuen, bei der Polizei mich zu melden.
Danke Ihnen vielmals für Ihre Auskunft und das Gespräch, Herr Bayer.
Sehr gerne, Frau Albisetti.
Wenn ihr auch immer wieder dubiose Nachrichten oder Mails bekommt, dann meldet ihr die am besten beim Bundesamt für Cybersicherheit. Unter report.ncsc.admin.ch gibt es ein Meldeformular. Mein Name ist Sina Albisetti und ich entlasse euch jetzt mit einem Random Fact, gesprochen vom Reto Scherer aus dieser Folge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Der teuerste Kaffee der Welt wird aus den Exkrementen von Tieren gemacht und heisst Kopi Luwak, salopp auch Katzenkaffee. Es ist eine spezielle Form von Kaffee aus Indonesien, wo ursprünglich aus halb verdauten Kaffeebohnen in den Exkrementen von Katzen hergestellt wird.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.